Kinder verlassen den Saal. Das ist so eine Gewohnheit. Ich möchte zu Anfang beten, wir bleiben dazu sitzen. Danke, Vater, für diesen Morgen. Danke für die Gelegenheit, immer wieder das Neue, sich mit deinem Wort zu beschäftigen, das wirklich gut zu uns ist, gut für uns ist, für unser Leben, das ist unsere Nahrung. Herr, bitte schenke Weisheit auch mir, heute das gut und verständlich auszuteilen, und schenke verständige Herzen durch deinen Geist, dass wir es aufnehmen und jeder, wirklich jeder, das mit nach Hause nehmen kann für die Woche, das er braucht. Herr, wir rechnen mit dir und danken für deine Verheißung. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Ich habe versucht, schon ein, zwei Wochen her, eine kleine Einleitung in die Seligpreisung zu geben. Und heute möchte ich mit euch da hineinsteigen und die ersten zwei Seligpreisungen betrachten. Es ging darum, ganz kurz, was macht uns wirklich glücklich? Was macht uns Freude? Was bereitet uns Glück? Mit Sicherheit gibt es Dinge, sage ich mal, weltliche Dinge, die auch gut sind und die uns auch Glück und Freude bereichen, nur ist das immer so zeitlich bedingt und es ist immer begrenzt. Also natürlich macht Schokolade glücklich, also bei Frauen extremer, weiß ich das, meine Frau, es ist so, ja. Essen macht glücklich, gutes Essen macht glücklich, und ab und zu gebe ich mir Mühe, wenn ich selber koche, meine Frau und Familie glücklich zu machen. Es gibt wirklich nichts Schöneres, wenn dann der Sohnemann sagt, Papa, es hat echt lecker geschmeckt, dann bin ich glücklich. Ja? Also was bereitet uns Glück? Und es gibt wirklich viele schöne Dinge, und die gut und jetzt nicht verwerflich sind. Ja? Also so ein schönes Essen, das ist ja nichts Schlechtes. Aber diese Dinge sind wirklich zeitlich und sind begrenzt. Und wir haschen immer wieder nach solchen Dingen. Wir suchen immer wieder Dinge, die uns dann wieder kurzzeitig glücklich machen. Und dann geht's wieder, der Hunger kommt. Und wir finden eine Definition in der Bibel, und die finden wir in den Seligpreisungen, wo Jesus auf eine Art und Weise Glück definiert, wie ich es persönlich vorher nicht kannte. Und er zeigt uns, was wahres Glück ist. Und da möchte ich euch einfach ein bisschen mit hineinnehmen und schauen, was sagt die Bibel über dieses Glück. Und auch da müssen wir immer im Hinterkopf behalten, wenn wir die Seligpreisungen lesen, eigentlich das ganze Matthäus-Evangelium, nein, eigentlich die ganze Bibel, es geht immer vom Zusammenhang her. Was meint Jesus, wenn er das gerade an dieser Stelle, oder was meint der Geist Gottes, wenn er jetzt die Bibel so inspiriert und diesen Vers oder diesen Satz oder dieses Wort an dieser bestimmten Stelle sagt? Das ist immer wichtig, um da auch den Sinn zu verstehen. Und auch so, die Seligpreisungen als Ganzes stehen nicht umsonst am Anfang der ganzen Bergpredigt. Die legen die Grundlage für das Verständnis der Bergpredigt. Andersrum, wenn wir die Bergpredigt vor uns haben oder das lesen, was Jesus seinen Jüngern lehrt und sagt, so sieht es im Reich Gottes aus, so leben wir im Reich Gottes. Das sind die Voraussetzungen, das sind die Maßstäbe, das ist das Gesetz. Wenn wir das so vor unseren Augen halten und nachlesen, wenn einer dich rechts schlägt, halt ihm die linke oder andersrum. Wenn einer dich bittet, was zu haben, gib ihm noch mehr. Und Salz der Erde, Licht und der Welt. All diese Dinge, wenn man das so von uns anhört, wer kann das wirklich leben? Und wir merken, dass die Latte ja sehr hoch ist. Es kann kein normaler Mensch leben, Anführungsstrichen. Aus uns heraus können wir das nicht leben. Und Jesus legt gleich am Anfang vor diesem Bergpredigt, legt er das Fundament und sagt, ich sag euch, wer es lebt, wer es leben kann, für wen es gedacht ist. Wem gehört das Himmelreich? Wer kommt da hinein? Und wer kann das leben? Wer kann Anteil haben an diesem Reich, diesem Reich der Himmel, das er in der Bergpredigt beschreibt? Diese Herrschaft Gottes. Und er spricht, glückselig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich. Und diese erste Seligpreisung, das ist die Grundlage, das ist die Voraussetzung für die ganze Bergpredigt. Nein, ich würde sagen, für das ganze christliche Leben. Wenn wir vom Wesen die erste Seligpreisung nicht verstanden haben, ja, oder sogar gelebt haben, dann sind wir nicht imstande, diese Bergpredigt zu leben. Ich werde gleich versuchen, euch das gleich nochmal zu erläutern. Ein kurzes Beispiel. habe ich eine Geschichte gelesen. Viele Freunde sind schwimmen gegangen in einen See und unter ihnen war einer, der war Rettungsschwimmer. Und sicher haben sie sich gefühlt, ab ins Wasser und gebadet. Nach einer Zeit kamen Wellen auf, war es See oder Meer, ich glaube es war eher Meer. Und einer ist zu weit rausgeschwommen und fing an zu ertrinken. Die Kraft ging aus und er fing an zu ertrinken. Die anderen Freunde waren draußen am Strand und irgendwann mal bemerken sie, wedeln und schreien und allen drum und dran. Ja, also der kämpft ums Überleben und die Freunde sehen und das Erste, was sie machen, natürlich ihren Freund, die Rettungsschwimmer, los geht's, Heinz, ab ins Wasser und hol bitte den raus. Und der sitzt da und macht nichts. Und die regen sich auf und sagen, jetzt komm, der trinkt. Und es geht so eine ganze Weile und der sitzt da, T-Shirt noch angezogen, gar nichts und rührt nichts und sieht sich das Ganze an noch. Und die verstehen das nicht. Sie regen sich auf und merken, der sinkt, sinkt und sinkt. Und als er kurz vorm Untergehen war, waren die anderen schon bereit, selber rauszugehen. Steht er auf, zieht das T-Shirt aus, mit einem Sprung, zwei Schlägen bei ihm, packt ihn von hinten und zieht ihn so, wie man halt bei den Rettungsschwimmern das gelernt hat, wieder ans Strand. Am Strand angekommen, die Freunde außer sich und beschimpfen ihn und sagen, das darf doch nicht wahr sein. Was ist los? Wieso lässt du den armen Kerl fast absaufen? Da sagt er, ich habe es halt so gelernt. Ja, warum denn? Wenn ich sofort rausgeschwommen wäre, wäre ich mit ihm ersoffen. Der hätte mich entweder K.O. geschlagen durch seine wütende Rumwedeln und so. Und ich hätte ihn gar nicht packen können und wir wären vielleicht sogar beide noch draufgegangen. Ich musste warten erst, bis er kraftlos wird. Bis ihm keine Kraft ist. Und dann kann er gemütlich an ihn heranschwimmen, ihn packen und er hängt noch da und ihn rausziehen. Das lernt man anscheinend bei den Rettungsschwimmern, um das eigene Überleben. Aber es finde ich ein gutes Bild und auch vom Sinn hier, das, was hier Jesus in dieser Glückseligpreisung sagt. Glückselig sind die, die arm sind, die schwach sind. Glückselig sind sie, weil sie dann Hilfe bekommen werden. Ich möchte das auch noch mal ein bisschen jetzt näher beschreiben. Es ist vielleicht besser, diese Seligpreisung zu verstehen, wenn man zuerst überlegt, was bedeutet sie nicht? Und dann, was bedeutet sie wirklich? Und ich habe wirklich eine interessante Auslegung von manchen Theologen gelesen und das geht voll an der Bedeutung vorbei. Sie versuchen, diese Seligpreisung so zu übersetzen. Selig im Geist sind die Armen. Wir haben ja glückselig die Armen im Geist, denn sie werden das Himmelreich erben. Und die sagen, nein, das heißt eigentlich, selig im Geist sind die Armen. Versteht ihr den Unterschied? Hier, in dieser Übersetzung geht es darum, allgemein zu sagen, alle Armen, die sind dann im Geist, sind sie selig, glücklich, auch wenn sie pleite sind, materiell. Alle Armen auf dieser Welt, sie haben ihre Seligkeit halt im Geist. Ihre Seligkeit finden sie halt nicht in den materiellen Dingen. Ohne jetzt irgendjemanden zu nennen, aber das geht voll an der Bedeutung dieses Gleichnisses vorbei. Es geht hier nicht um materielle Armut. So gerne das vielleicht manche auch sehen. Denn wo finden wir in der Bibel, dass materielle Armut die Voraussetzung für das ewige Leben ist? Finden wir nirgendwo. Also Armut, finanzielle Armut ist keine Grundlage für den Eintritt in das Himmelreich, um das ewige Leben zu bekommen. Wenn es so wäre, dann würde die Bibel sagen, wenige sind, die verloren sind, aber viele, die gerettet sind. Ja? Gut, wir würden übrigens dann nicht gerettet werden, denn wir sind reich, oder? Also ich glaube, so von statistikmäßig, wenn wir uns vergleichen mit dem Lebensstandard der ganzen Welt, liebe Leute, sind wir Bonzen. Ich als Student bin ein Bonze. Ich habe ein Auto, eine Wohnung und eine Montorschnitzer. Das können wir nicht vorstellen. Wir sind reich. Wir sind reiche Menschen. Wenn das aber die Grundlage ist, dann haben wir verloren. heißt es, dass wir dann alles verkaufen müssen, um in das Himmelreich einzukommen? Und dann würden sagen, ja, ja, genau das heißt das. Alles verkaufen, alles den Armen geben und dann folge mir nach. Kommt uns das bekannt vor, ja? Jesus sagt das in Lukas. Und Matthäus berichtet es auch von diesem reichen Jüngling. Und viele nehmen auch diese Stelle und sagen, ja genau, guck mal, das ist das Problem. Reichtum ist unser Problem. Ja und Amen, Reichtum ist ein Problem. Aber das ist, Reichtum ist erstmal neutral an sich selbst. Geld ist neutral an sich selbst. Die Frage, wie gehe ich um, welche Priorität hat das in meinem Leben? Aber, und Reichtum und Geld selbst ist noch kein, ist keine Grundlage, und an dem entscheidet es nicht, ewiges Leben oder nicht. Was geschah beim reichen Jüngling? Was lehrt Jesus da? Genau den Punkt, nämlich geistliche Armut. Da kommt einer und sagt, lieber Meister, Rabbi, also akzeptiert ihn, kommt ihm, schmeißt sich vor die Füße. Ja? Das heißt, er drückt Autorität aus und Untergebenheit aus und sagt, Jesus, lieber Rabbi, was muss ich tun? Also, was muss ich aus mir tun, um das ewige Leben zu bekommen? Um einen Anteil an diesem Reich zu haben? Und Jesus sagt, das weißt du doch, oder? Halte das Gesetz. Und was müsste der reiche Jüngling an dieser Stelle antworten? Jesus, das ist unmöglich. Das kann ich nicht. Wer kann das? Ich bin dazu nicht fähig. Und was antwortet er? Rabbi, von Jugend auf habe ich das alles gemacht. Alles habe ich gehalten. Was fehlt mir eigentlich noch? Guck mich doch mal an. Ein frommer Mann, Synagogenvorsteher wahrscheinlich, reicher Mann, die haben sich sehr viel bereichert, Steuer und die wussten, wie sie zu Geld kamen. Und was macht Jesus? Und er sagt, was steht denn im Gesetz? Liebe deinen Nächsten, ehre Vater und Mutter. Und dann am Schluss heißt die Matthäus-Evangelium, ganz interessant, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, Jesus, habe ich gemacht. Wirklich hast du es alles gemacht? Ja? Ja, dann zeig mir mal, wie du deinen Nächsten liebst. Liebst du deinen Nächsten wie dich selbst? Ja. Hast du viel? Ja. Gönnst doch mal dem anderen auch so viel, wie du es hast. Nee. Gib doch alles, was du hast, dem Nächsten, wenn du ihn so liebst wie dich selbst. Und er war traurig davon gegangen, weil er so viel hatte und dem anderen nicht so viel gönnte. Lag das Problem am Geld? Nein. Das Problem lag, dass er nicht seine geistliche Armut eingesehen hat, dass er nicht seine Unfähigkeit eingesehen hat. Und Jesus überführt und sagt, lieber Junge, du meinst, du hast alles gehalten. Hast du nicht, ich zeig's dir. Hier, an diesem Punkt, mindestens an diesem Punkt, bist du gescheitert. Und das Problem war nicht, dass er jetzt nicht das Geld weggeben konnte und deswegen das Himmelreich nicht bekam und nicht arm war. Das Problem war, weil er nicht seine geistliche Armut einsah, weil er nicht seine Hilflosigkeit ansah. Er dachte, er ist ein frommer, guter Mensch, der seit Kind auf immer alles richtig gemacht hat. Und Jesus sagt, dann brauchst du mich nicht. Denn ich bin gekommen, um zu suchen die Sünder, die Armen, die Kranken. Und derjenige, der sich eben als krank sieht oder als ein Sünder sieht, für den bin ich da. Und du siehst das nicht ein. Und deswegen gehen diese Menschen auch traurig weg. Also es geht hier nicht um materielle Armut. Auch nicht in diesem Gleichnis in reichen Jüngling. Eigentlich eine schlechte Überschrift, aber egal. Es geht hier um einen armen Jüngling. Arm, sehr arm, geistlich sehr arm. Obwohl nach außen ja ein frommer Mann. Und das ist interessant, wenn wir das in Lukas anschauen, dann sagen die Jünger dann am Schluss, ja, das gibt's doch nicht. Ja, wenn nicht er das in das Himmelreich reinkommt, ja, wer dann, Jesus? Und die denken ja, und Jesus zeigt, dass das Geld eigentlich kein Problem ist. Und was folgt in Lukas Evangelium dieser Geschichte? Das ist ein bisschen. Es folgt Zachäus. Und was war Zachäus? Ein Bonze, ein fetter, reicher, kleiner Steuereintreiber und nicht irgendeiner, das war der Finanzboss, für ihn haben Leute gearbeitet. Er hat Geld, eine Villa, wirklich reich, er war reich. Und wer kommt zum Glauben? Ein reicher Mann. Und warum kommt er zum Glauben? Weil er zu Jesus kommt und weil Jesus zu ihm kommt und er seine geistliche Armut einsieht. Er bekehrt sich und er ist dann bereit, alles zu geben. Nicht, damit er gerettet wird. Weil er gerettet war, gibt er alles dann vierfach. Mehr, als er vom Gesetz hätte geben müssen. Zweifach ist vom Gesetz gefordert, wenn man jemand betrogen hat. Vierfach, hat er gesagt, will ich geben. Also über. Und Jesus sagt, das ist ein Kind Abrahams, ein gläubiges Kind. Also wir merken, dass die Bibel nicht lehrt, dass Armut oder finanziell ein Problem eigentlich darstellt. Die Frage ist, wie es in unserem Herzen ist. Wie sehen wir uns geistlich? Und das ist unser Problem. Um was geht es hier in diesem Gleichnis? Es geht hier um Bedürftigkeit. Selig sind die, die verstehen, dass sie bankrott sind. Dass sie vor Gott bankrott sind. Pleite. Und das ist auch dieser Ausdruck. Und das zieht sich durch die Bibel durch dieses Prinzip, dass wir zuerst sterben müssen, dass wir zuerst uns aufgeben müssen, dass wir zuerst begreifen müssen, dass wir nichts sind, dass wir zerbrechen. Das finden wir in verschiedenen Gleichnissen. Jesus spricht vom Senfkorn. Wenn es nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Wenn es nicht aufgeht, wenn es nicht nada, nichts mehr ist. Leer. Tot. Übers Kreuz geht's. Es gibt einen interessanten Satz, den Simeon über Jesus prophezeit hat. Und er hat in Lukas 2,34 gesagt, also da wird es berichtet, er hat es ja viel früher gesagt, er hält das Baby Jesu in der Hand und was sagt er? Dieser Jesus ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel. Nochmal, dieser Jesus ist gesetzt zum Fall, also an dem werden sich viele stoßen, an dem werden viele fallen. Das ist zuerst. Und dann zum Aufstehen für viele, für die, die glauben. Also zuerst, wenn man zu Jesus kommt, geschieht zuerst dieser Fall. Es geschieht zuerst dieser Tod. Es geschieht zuerst dieses Einsehen, ich bin nichts. Ich kann nichts. Und dann eben diese Bedürftigkeit. Also, um was geht's? Also, wenn es hier nicht um geistliche Armut geht, also um materielle. Es geht übrigens auch nicht um geistige Armut. Das ist ja auch gerne. Selig sind die einfach zurückgeblieben sind, die Behinderten. So viel Herz wie für die haben und ihre Hilflosigkeit sehen, auch das ist keine Voraussetzung für ein drittes Himmelreich. Auch sie können glauben und es gibt genügend Zeugnisse, aber davon spricht nicht, es geht hier nicht, dass Menschen zurückgeblieben sind und Gott sie deswegen selig spricht. Darum geht es nicht. Also um was geht's? Jesus sagt glückselig, also freuen dürfen sich die, wahres Glück haben die, zu beneiden sind eigentlich die. Wer ist zu beneiden? Und Jesus sagt, zu beneiden ist eigentlich der Mensch, der einsieht, dass er nichts hat. Dass er geistlich, dass er da bankrott ist. Und vom Griechischen gibt es zwei für das Wort arm, das Jesus hier verwendet. Er nimmt eine ganz besondere Bedeutung hier. Also im Griechischen gibt es ein Wort für arm, für das eine Wort, das wie im Deutschen arm, gibt zwei griechische Wörter, ich glaube so rum. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall gibt es ein Wort, das sagt, ich bin arm, aber dieses Wort drückt aus, ich krapsel so an meinem Mindestlebensstandard. Ja? Also ich arbeite, ich gehe noch zur Arbeit, aber ich kriege so wenig, dass ich gerade so meine Familie durchbringen kann. So, wenn die Griechen dieses Wort benutzen, dann weiß man, okay, der hat noch was zu essen und seine Familie kriegt noch ein Brot. Und da gibt es ein anderes Wort und das bedeutet, ich bin bankrott, ich bin pleite, ich bettle auf der Straße und wenn ich die Hand ausstrecke und mir heute keiner einen Groschen reinlegt, dann hungere ich an diesem Tag einfach und meine Familie mit, wenn ich eine habe. Und dieses starke Wort für arm gebraucht Jesus hier. Das heißt, er drückt es wirklich so aus im Griechischen, glücklich sind die, die wirklich komplett leer pleite und nämlich angewiesen sind auf andere. Auf mich. Das ist der zu beneiden ist. Ist das auch eine Vorstellung von uns, was Glück bedeutet? Komplett pleite zu sein? Nee. Jetzt, wo die ganze Bankenkrise und hier Existenz und die Wirtschaft geht zurück und wir Deutschen, uns geht so gut und trotzdem, wenn es ein paar Prozent zurückgeht, dann ist es gleich Katastrophe, ja? Aber so sind wir halt, weil wir das gewöhnt sind, diesen Wohlstand. Aber hier finden wir genau das andere. Jesus sagt, nein, nein, glücklich ist der, der pleite ist, der Insolvenz in seinem Leben angemeldet hat. Und was geht es hier? Es geht hier bei dieser ersten Seligpreisung um eine Selbsteinschätzung. Es geht nicht darum, wie mich die anderen sehen. Weil die Jünger sahen in dem Reichen nämlich, wow, ein toller, gottesfürchtiger Mensch. Und auch noch erfolgreich im Beruf und in der Gemeinde und er hat Geld. Oh, der ist zu beneiden. So sehen die Menschen, vielleicht sehen wir uns gegenseitig irgendwie so. Was diese Seligpreisung sagt, es geht darum, wie ich mich sehe. Nein, ich, andersrum. Wie ich mich im Licht Gottes sehe. Darum geht es. Und liebe Geschwister, wenn ich in die Gegenwart Gottes komme und nicht die Armut spüre, dann bin ich Gott nie begegnet. Jesus sagt, nee, Dr. Martin Lloyd Jones, ein guter Prediger, der gestorben ist, hat einen Satz gesagt, der mir echt zu nachdenken gegeben hat, aber der geht genau so. Wer in der Gegenwart Gottes etwas anderes als Armut und Unzulänglichkeit spürt, der ist Gott nie begegnet. Als Petrus gesehen hat, wer auf seinem Boot steht, als Jesus gesagt hat, tu die Netze raus und zieh sie raus. Und er merkt, die Netze sind übervoll und die reißen. Und er merkt, das kann nur Gott sein. Was sind seine Worte? Geh von mir, geh weg. Warum? Weil er die Gegenwart nicht ertragen konnte. Er, der Sündige, der Verlorene, der dreckige Petrus. Und hier steht Gott. Und das zieht sich durch die Bibel. Da, wenn Menschen Gottes Licht nur gesehen haben, sei es in Offenbarung oder in Visionen, schauen wir uns den Johannes auf Patmos, ja? Die brechen zusammen, weil sie in der Gegenwart des heiligen Gottes nicht bestehen können. Wenn aber Menschen Gott begegnen und nur Party und fröhlich und mir geht's so gut und ich fühle mich so erbaut und so stark und angenommen und, was ja alles nicht immer falsch ist, ja. Aber ich werde skeptisch. Wenn Menschen Gott anscheinend begegnen und die aufgebaut werden im Sinne, dass sie sich toll fühlen. Die Bibel lehrt jedes Mal, wenn Menschen wirklich die Gegenwart Gottes erkennen, sie kleiner werden. Weil sie auf einmal begreifen und anfangen hochzuschauen und schauen und schauen und schauen und kein Ende sehen. Und merken, wie klein sie eigentlich sind. Wenn sie diese Herrlichkeit, diese Reinheit anschauen und sich nur kurz anschauen, dann merken sie, wie dreckig sie sind. Wenn du meinst, Gott gesehen zu haben, Gott begegnet zu haben und nie das Gefühl hattest, vor ihm als ein Sünder dazustehen, dann frage ich mich, ob du wirklich Gott begegnet bist. Es ist wie mit einem Licht. Wenn ich ein Auto rumschraube, bei Leo vielleicht in der Garage, und da ist schon Licht, aber nicht so ein schönes Licht. Also, und ich wasche mich, gehe nach Hause und dann komme ich ans Licht und dann gucke ich und überall noch Dreck. Ja? Wenn ich im Dunkeln bin, kein Problem, sehe ich das nicht. Je mehr Licht ich habe, umso mehr sehe ich Dreck. Je stärker der Scheinwerfer, umso mehr kenne ich, wo noch Dreck ist. Und dann kann ich mich schon so gut geputzt haben. Und das geschieht. Viele meinen, je näher sie Jesus kommen, umso weniger werden sie sündigen. Ich glaube, je näher wir Jesus kommen, umso mehr werden wir erkennen, wie viel Sünde in unserem Leben noch ist. Weil mehr und mehr Licht in unser Leben kommt. Und dann merken, oh, da noch und hier noch und das noch. Gott ist aber geduldig und gnädig und wir werden die Seligpreisung hören ja nicht auf, zum Glück. Er zeigt uns den Weg, wie wir da rauskommen. Aber das ist das. Das Erste ist, wir kommen vor Gott und in seinem Licht erkennen wir unsere geistliche Armut. Und Jesus sagt, und das, liebe Leute, das ist euer Glück. Also wenn das in eurem Leben geschieht, dass ihr in euch Sünde entdeckt, eure Unzulänglichkeit entdeckt, dann kann ich euch als glückliche Menschen preisen, weil das ist die erste Voraussetzung, um von Jesus gereinigt und geheiligt zu werden. Das ist die erste Voraussetzung. Wenn ich aber mich nicht als dreckig empfinde, da werde ich mich auch nicht reinigen wollen und suchen. Wenn ich nicht erkenne, dass ich krank bin, werde ich keinen Arzt aufsuchen. Und das ist so wichtig. Deswegen stellt Jesus hier ganz am Anfang dieses hohen Berges diese Voraussetzung und sagt, das sind Menschen, die die Bergpredigt dann leben können. Nicht, weil sie so tolle Helden sind, nicht, weil sie so religiös und so stark und so fromm sind, sondern weil sie begreifen, dass sie aus sich selbst es nicht können. Das ist das Evangelium. Christus hat es für uns vollbracht. Und dann sagt er, denn ihrer, und dann wird das Himmelreich sein? Ist. Es ist schon. Er sichert es ihnen heute zu. Gott sichert es uns zu. Und er sagt, wenn du deine Unzulänglichkeit erkennst, dann verspreche ich dir, dann wirst du Anteil haben am Recht. Nein, dann hast du Anteil. Dann bist du ein Kind, das schon jetzt gehörst du dazu. Was für ein Trost, was für ein Segen. Ein paar Minuten habe ich noch und ich will sie kurz nutzen, und das ist nämlich sehr wichtig, jetzt die zweite Seligpreisung ganz kurz euch zu zeigen und vor allem hier jetzt, wie hängt sie aber mit der ersten zusammen? Weil ich glaube ganz fest, dass jedes Wort von Gott inspiriert ist, dass es nicht wahllos dasteht, dass Gott sich wahnsinnig viele Gedanken gemacht hat in seiner Weise, um uns das zu überliefern, und wir müssen gucken, warum steht was, wo, wie. Und nicht so, Jesus stand nicht da und gesagt, oh, was kann ich euch lehren jetzt, liebe Jünger? Was sage ich? Ach, okay, glückselig sind die im Geist arm sind. Wer ist noch glücklich? Ach, mir fällt noch ein, glückselig sind die Trauernden. So war es nicht. Sondern er wusste, was er wann sagt. Und dann auch Matthäus im Geist schreibt das hier auf, und die Reihenfolge, die ist nicht beliebig. Auch hier ganz kurz, um was geht es hier nicht? Und in der zweiten Seligpreisung. Also glückselig die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich, der Himmel. Und die zweite, glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Um was geht es hier nicht? Es geht hier nicht um eine normale Trauer. Wir müssen diesen Zusammenhang unbedingt zu der ersten Seligpreisung haben. Denn Leid ist genauso wenig wie Armut keine Voraussetzung für das ewige Leben. Liebe Geschwister, wenn das wäre, dann würden nicht nur 90%, sondern 95% aller Menschen mit Sicherheit, wenn nicht 99,9, im Himmel sein. Denn wer hat nicht schon getrauert, wer hat nicht schon geweint, wer hat nicht schon Leid in seinem Leben erfahren, in welcher Form auch immer. Ob es ein Wehwehchen bei einem Kind beim Hinfallen ist, oder es eine Krankheit, die unser Leben begleitet, ob es Tod ist und Angehörige uns wegsterben, ob es Leid im Krieg ist, Verfolgung, Holocaust, furchtbares Leid, und ich will das nicht schmälern. Aber wenn das die Voraussetzung wäre, um das Himmelreich zu erben, so in Ehrfurcht und also im Verständnis für all das Leid, wäre das ziemlich einfach. Das ist nicht die Grundlage. Und das kann es hier nicht sein, wenn Jesus, glückselig sind alle Trauernden auf der Welt. Ich werde euch alle trösten. Wem wird Jesus die Tränen abwischen? Die an ihn glauben. Die zuerst ihre geistliche Armut einsehen. Über was für eine Trauer ist es hier? Es geht hier um die Trauer über diesen geistlichen Zustand. Ich kann rational sagen, ja klar, brauche ich Jesus. Das kann ich machen. Aber der Herr sieht das Herz an. Und einer, der wirklich Tränen der Buße weint, dann weiß Jesus, er meint es ernst. Einer, der wirklich Trauer, und das ist hier auch wirklich eine starke Form von Trauer, wirklich ein tiefes Verzweifeltsein, die über ihre Sünde verzweifelt sind, werden auch getröstet werden. Ein arabisches Sprichwort sagt, lauter Sonne macht das Land zur Wüste. Also ja, wenn es nur scheint, so schön es auch ist und ich das sehr mag, aber irgendwas, also wir haben vor ein paar Jahren das gehabt, ja, alle Wiesen werden gelb, alles trocknet aus. Wir brauchen solche Zeiten, wo Gott uns unsere Sünde überführt und wo wir darüber trauern, wo Tränen vielleicht fließen. Wie der Petrus, ihr könnt euch vielleicht erinnern, an ein paar Predigten haben wir uns darüber Gedanken gemacht, über den Zerbruch des Petrus. Genau das. Jesus lässt es zu, diese Wüste. Jesus schickt Petrus in diese Wüste und er weint bitterlich. Warum? Weil das dazu bringt, dass er seine geistliche Armut einsieht. Und dann wird das für ihn zum Segen und zum Segen vieler. Ich habe aber für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Der Satan hat zwar begehrt, dich zu sieben, und ich lasse es zu, aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du daraus gestärkt rauskommst, dann stärke auch deine Brüder. Das hat immer einen Segen. Aber es braucht solche Zeiten. Wir sind nicht leidensbereit. Ich nicht. Und ich glaube viel zu wenig. Ich befürchte, wenn das, was in die Offenbarung und viele Bücher der Bibel, Matthäus Evangelium, Endzeitrede, wenn das eintrifft heute, dann, wenn Jesus uns nicht bewahren würde durch diese Zeit, dann würde keiner gerettet werden, weil wir alle absagen würden. Wir sind nicht leidensresistent. Vielleicht gegenüber ein paar Bewegungen schon, aber in Bezug auf die Verfolgung, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass die Gnade Gottes uns da wirklich so durchtragen würde. Aber es braucht diese Zeiten, weil dadurch wir unsere Schwäche einsehen und erkennen. Eine kurze Frage, so eine Fanfrage. Gibt es irgendeine eine Stelle im Neuen Testament, ja, vor allem in den Evangelien, weil da über Jesus am meisten sein Leben beschrieben wird, auf dieser Erde, gibt es eine Stelle, wo es ausdrücklich heißt, dass Jesus lacht? Allein die Tatsache, dass wir so uns spontan nichts einfallen, deutet darauf hin, nein, es gibt es nicht. Es gibt eine Stelle, wo, ich habe es mal auch in einer Gemeinde gefragt, und da kam eine Frau auf mich zu und sagt, Willi, oh, ich habe aber was. Und dann zeigt sie mir eine Stelle, wo dann die Pharisäer und die Sadduzäer und die Schriftgelehrten Jesus anklagen und Jesus dann selber sagt, ihr sagt von mir, ich bin ein Weintrinker und bin beim Gelagern und Esser und so, ja. Und in der Hoffnung für alle wird er übersetzt, ich bin einer, der sich freut und so, ja. Also da wird dieser Ausdruck so übersetzt, aber vom Griechischen heißt einfach, ihr denkt, ich bin ein Säufer und ein Fresser im Vergleich zu Johannes der Täufer und er war einer, der nicht mal was getrunken hat und so. Und da meine ich, guck mal hier wird doch deutlich, Jesus hat doch dann hier Spaß und so, in Freude und gelacht und so. Die Stelle gibt das nicht her, von dem Zusammenhang sagt was ganz anderes, hier geht es um was anderes. Versteht mich nicht falsch, ich glaube nicht, dass Jesus nur immer mit so einem Gesicht so durch die Welt gegangen ist. Das glaube ich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, als Hochzeit zu Kana war, dass er sich mit denen gefreut hat. Und als Wein gemacht hat, na gut, wird er nicht in Luft gesprungen sein und gesagt, huh, es hat geklappt oder so. Er wusste, was er tat. Ich kann mir auch vorstellen, dass er sich auch mit einigen gefreut hat, die gesund geworden sind, die er geheilt hat. Kann ich freuen, dass Freude mit ihnen hatte, dass sie jetzt Heil haben. Kann ich mir vorstellen. Aber es kann ich mir vorstellen. Und das heißt nicht, dass es nicht war, nur weil es jetzt nicht berichtet, dass Jesus nicht lachte. Die Frage, die wir uns aber als bibeltreue Leser stellen, warum berichtet es die Bibel das nicht, dass er es nicht tat? Das ist die wichtige Frage. Nicht spekulieren, hat er gelacht oder nicht. Sondern wenn die Bibel uns nicht berichtet, warum nicht? Welche Aussage trifft sie hier? Weil hier es ernst ist. Es geht hier um die Trauer. Jesus kommt auf diese Welt, um nicht Spaß zu haben, nicht Party, nicht Unterhaltung, was einige der jüngeren Generation wohl verwechselt haben. Mit Jesus Party und Jesus unser Freund, was auch mit Sicherheit ist, aber in einer ganz anderen Bedeutung. Es sind immer diese Angleichungen in die Welt. Egal, darf mich nicht zurecht verdichten. Auf jeden Fall, Jesus ist auf diese Welt gekommen, und er sah die Sünde. Er sah diesen da wie Schafe ohne Hirten. Und es ergrimmte ihm. Es war bestürzt. Er sieht die Not. Er sieht Lazarus sterben. Er weint. Wie viele Stellen gibt es von Jesus, wo er uns als Weinender, als ein getroffener Mann beschrieben wird? Ja, da fallen mir jetzt spontan einige ein. Die krasseste Stelle ist, wo er Blut schwitzt und weint. In Gethsemane. Das wird aber berichtet. Warum? Weil das ist die Intention des Evangeliums. Trauer über die Sünde. Trauer über die Verlorenheit. Trauer über den geistlichen armen Zustand dieser Welt. Und da kommt Jesus auf diese Welt und das wird von ihm berichtet. Und diesen Eindruck sollen wir auch bekommen. Es ist nicht alles schön Party und Halleluja. Selig sind die Trauernden, die über ihre Sünde trauern und weinen. sie über ihre Verlorenheit weinen und sagen, wenn Jesus mir nicht hilft, bin ich gnadenlos verloren, bin ich tot. Und Tränen der Buße weinen. Die nicht sagen, ja, was schadet mir, wenn ich halt an Jesus glaube? Ich meine, wenn nicht, dann halt auch nicht, dann merke ich es ja nicht. Aber wenn doch, dann habe ich eine Versicherung. Und so wird oft das Evangelium auch angeboten. Aber was schadet dir, wenn du an ihn glaubst? Wenn das nicht stimmt, dann ist doch egal, oder? Riskier's doch einfach. Probier's doch aus. Fatal. Menschen werden in die Sicherheit gewogen, dass sie vielleicht so Christen sind. Sind es aber nie. Haben ihre Sünde und ihre Hilflosigkeit nie erkannt und haben über ihre Sünde noch nie geweint. Und deswegen haben sie nicht die Voraussetzung, nicht die Grundlage gelegt für eine Bekehrung. Denn was hier in der zweiten Seligpreisung beschrieben wird, das ist die Bekehrung. Warum werden wir getröstet werden? Weil Jesus dann sagt, ich habe für deine Sünde bezahlt, getilgt, du bist frei. Ich mache dich nun reich, in mir bist du reich. Das ist ein Trost. Die werden getröstet werden. So wichtig ist, dass wir das begreifen. Und so wird uns das Evangelium berichtet. Auch Paulus, ja, als einen kämpfenden, traurigen, teilweise depressiven Mann, wird er uns berichtet, der kämpft um die Sünde, um die Gemeinden, die in Sünde verschlucken. Der darüber weint, betet, kämpft. Das wird berichtet. Weil es ernst ist, weil es einfach ernst ist. Und hier, und das ist dieser Zusammenhang. Und so baut auch Matthäus diese Seligpreisung auf. Er sagt, das ist die Grundlage, geistliche Armut. Und über diese geistliche Armut muss getrauert werden. Man muss sie wirklich im Vollen begreifen. Man muss spüren, die Tragweite der Sünde, die Konsequenz. Und liebe Geschwister, ich habe so den Eindruck auch in meinem Leben, dass Gott mich tiefer, wenn er merkt, ich spüre es nicht, ich liebe die Sünde, dann führt er mich so hinein in diese Sünde, dass ich die ganze Tragweite dieser Sünde spüre und dann anfange darüber zu weinen. Solange ich das, was ich tue, solange ich die Sünde, die ich tue, liebe, werde ich über sie nie weinen. Ich werde vielleicht aus Gewissensbissen, aus Gründen, aus welchen Gründen auch immer, aus religiösen Gründen, aus verschiedenen Motiven sagen, oh, das darf ich nicht und versuchen, mich davon zu enthalten oder da besser zu werden. Alles Kampf. Jesus, tut mir leid, dass ich das getan habe. Ich werde es nie wieder tun. Und im Hinterkopf weiß ich, ich werde es wieder tun. Ich liebe das doch, oder? Tut es doch gut. Das ist nicht die Trauer. Und dann sagt Jesus, dann zeige ich dir mal die Abscheulichkeit dieser Sünde. Und führt uns da tiefer hinein. Lässt die Leiden locker. Und irgendwann mal begreife ich und spüre ich, was die Sünde aus mir und aus dem Nächsten und aus der ganzen Welt macht. Und dann fange ich darüber zu trauern und sagt Jesus, und jetzt kann ich dir helfen. Das ist sehr wichtig. Das Weinen über eigene Sünde, aber, liebe Geschwister, auch das Weinen über die Sünde der anderen. Denn Jesus weinte über die Sünde der anderen, er sah sie. Weinen wir darüber oder freuen wir uns, dass er gerade in Sünde gefallen ist? Ha, erwischt. Wusste ich's doch. Wie, ach, immer der Gleiche, immer das Gleiche. Oder trauen wir mit, weil wir sehen, meine Güte, da wird einer von dieser Sünde beherrscht. Macht es uns traurig oder macht es uns schadenfroh? Wir sollten über die Sünde, über diesen geistlichen Armutszustand weinen. Mit der nächsten Seligpreisung, da geht es bergauf. Dann heißt es, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Keine Angst, ich werde jetzt nicht darauf eingehen, aber vielleicht das nächste Mal, wenn ich mal dann bei euch bin. Amen.